Hereinspaziert, Herr Warnecke, herzlich willkommen.
Hallo Flügge, freue mich bei Ihnen zu sein.
Herr Warnecke, bei aller auch Freundlichkeit, die Sie mir jetzt entgegenbringen, gibt es heute den, man könnte sagen, Teil 2 des Podcasts, der sich um den großen Komplex der Wärmewende dreht. Also wir haben ja schon am Mitte März über das Thema, den großen Heizungshammer, den Habeck'schen Heizungshammer gesprochen. Und es hat sich einiges getan in der Zwischenzeit. Es gab einen Koalitionsausschuss von doch teils geschichtlichen Rang, ja. Also die haben 3 Tage mit kurzen Unterbrechungen getagt, kamen die Akteure, kamen dann vor die Kameras, hatten Augenringe, waren schlecht gelaunt und haben gesagt, jetzt ist aber der Friede, der Burgfrieden wieder da. Und es hat sich beim Thema Wärmewende, ja, früher kannten wir nur das Wort Energiewende, jetzt ist die Wärmewende, das ist ein Teilbereich davon, da hat sich was getan. Herr Warnecke, was hat es denn sich jetzt getan?
Ja, also zum ersten Mal habe ich gesehen, wie Robert Habeck in einem Hubschrauber zum Flughafen fliegt, um von dort aus dann weiterzufliegen. Das war jetzt erstmal so mein großer Eindruck vom Koalitionsausschuss. Ansonsten ist das ja so ein Gremium, das bei mir immer ein bisschen zu erhöhtem Blutdruck führt.
Weil der Koalitionsausschuss,
ja. Ja, weil es ist der Verfassung schlicht nicht bekannt, dieses Gremium. Und trotzdem werden da Sachen im Detail beschlossen. Das ist ja zum Beispiel das Gremium, in dem jetzt diese 144 Autobahnabschnitte detailliert festgelegt wurden, die noch modernisiert werden dürfen. Also das ist kein Parlament. Niemand, der da drin sitzt, ist gewählt worden. Man sitzt einfach zusammen und dann beschließen diese 10, 12 Damen und Herren mal ganz locker, welche Autobahnabschnitte noch modernisiert werden dürfen. Das ist ja eher Detailarbeit.
Also sie verabreden es und es wird danach sozusagen in den üblichen Prozess eingespeist. Ein Beratungsgremium.
Ja, ne? Gut, aber wir beide haben es ja nur schon in den letzten Jahren erlebt. Das ist ja keine Erfindung. Der Ampel hatte ja schon die große Koalition, die SPD mitgebracht in diese Runde. Also das wird ja danach nicht mehr aufgedrümmelt. Also die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die diese Regierung tragen, haben dann mehr oder minder den Koalitions- oder den Fraktionszwang, dem Ganzen zuzustimmen. Und damit sitzt da ja, ich meine, wir haben ja jetzt auch gerade diese Bürgerräte, die um die Ecke kommen beim Parlament. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist der oberste Sowjet, der da zusammentagt, der Koalitionsausschuss. Und die 12 Leute bestimmen dann, wo es lang geht. Und zack, so haben wir die Wärmewende.
Also insofern, interessant, dass Sie es sagen. Jetzt schieben wir nochmal kurz das Thema Wärmewende beiseite, weil es mich jetzt interessiert, dass Sie den obersten Demokraten der Republik heraushängen lassen. Also auch die Ministerpräsidentenkonferenzen, die ja bekannt geworden sind, also die MPKs durch die Corona-Pandemie, wo Frau Merkel quasi mit dem Ministerpräsidenten alles also während Bodo Ramelow Candy Crush gespielt hat, alles ausbaldowert hat und danach wurde es vom Parlament quasi per Akklamation in Anführungsstrichen einfach durchgewunken. Ist das jetzt eine politische Unkultur, eine demokratische oder eine antidemokratische Unkultur, die sich in unserem Land breit gemacht hat? Einfach pragmatischer sozusagen mit der Demokratie umzugehen, die Grenzen da auszutesten?
Sie haben eine ziemliche Bandbreite hingelegt. Von pragmatischer Umgang mit der Demokratie.
Ich habe Ihnen einfach Antwortmöglichkeiten aufgezählt, damit Sie nicht so im Kopf und Kragen reden.
Das ist gut. Jetzt kann ich endlich, kann ein bisschen beruhigen, mich zurücklehnen und weiß, der Podcast ist gerettet. Ich rede mich heute nicht um Kopf und Kragen. Sie passen auf mich auf.
Ah, Flügge. Wie immer.
Das ist diese Nanny-Rolle, die wir uns ja alle vom Staat offensichtlich wünschen,
Das ist meine Herzlichkeit Ihnen gegenüber.
So, ich muss mal eben eine Träne aus dem Augenwinkel
erwischen. Zur Frage.
Ja, also ich sag ganz ehrlich, ich finde, dass der Deutsche Bundestag sich tatsächlich das Heft aus der Hand nehmen lassen in dieser anfänglichen Phase der Corona-Pandemie, wo niemand wusste, was jetzt richtig und falsch ist, kann ich das noch nachvollziehen, auch noch in gewisser Weise nachvollziehen, was da geschehen ist. Aber hochinteressant ist ja, dass man aus diesen Ministerpräsidentenkonferenzen rausgegangen ist und 2 Minuten später war klar, der Söder Söder macht dies nicht mit und der Weil aus Niedersachsen macht das nicht mit und ja gut, der Günther aus Schleswig-Holstein hat immer gesagt, ich mache das, was die Kanzlerin sagt. Und so, so war aber sofort klar, Mensch, da sind offensichtlich ganz unterschiedliche Strömungen, die dann auch unterschiedlich agieren. Also die haben sich ja gar nicht einbinden lassen. Letztlich haben die Ministerpräsidenten nach diesen Runden immer schon sehr selbstbewusst gehandelt. Wir haben zwar als Bürger immer gesagt, mein Gott, es ist wieder alles unterschiedlich, da muss ich im Nahverkehr eine Maske tragen, ja, und da nicht.
Der Föderalismus,
aber,
ne?
Ja, aber es war tatsächlich noch demokratisch. Und das, finde ich, ist bei diesem Koalitionsausschuss etwas anderes, weil seitdem es den so prägnant gibt und der vor allen Dingen auch in Detailtiefe arbeitet, sind diese Details eigentlich samt und sonders unverrückbar. Und dann kommen wir jetzt wieder zurück zur Wärmewende. Ja. Und der Teil Wärmewende, das ist ja das Absurde, der in dem Papier in so ungefähr 15 Zeilen drin ist, das ist das reinste Wischwasch. Also da konnte man sich offensichtlich nicht verständigen.
Wischwasch oder Mischmasch?
Ja, Wischwasch ist im Auto, ne? Wischwaschwasser. Ja, vielleicht also, egal. Also es ist, also es egal, ist komplett immer, ja, unkonkret und endet dann mit den Worten, wo ich schon wieder Tränen in den Augen hatte.
Aber
niemand
vor Wut
wird im Stich gelassen.
Also
ja, also ganz, also ich sag's jetzt mal, ich rede mir jetzt um Kopf und Kragen blasiert, da geht schon gar nicht mehr. Niemand wird im Stich gelassen.
Mir ist ein anderes Zitat aus dem Papier in Erinnerung geblieben. Das, also ich kann es nicht mehr wortgetreu, aber die Aufgaben bleiben groß.
Ja, die Aufgaben bleiben also groß, aber sinngemäß, niemand wird im Stich gelassen. Ja? Also und ich glaube, das ist das, was wir jetzt bei dem Gesetzentwurf, der auf dem Tisch liegt, sehen. Eigentlich hatte Robert Habeck auch nach dem Koalitionsausschuss völlig freie Hand und die hat er genutzt. Und jetzt haben wir im Prinzip den Habeck 2 vor uns liegen.
Was hat sich denn jetzt quasi, also wir lassen das Ganze nochmal ganz kurz, aber nur Revue passieren. Also wir hatten ein Öl- und Gasheizungsverbot zu 2024.
Haben wir immer noch.
Liebe Zuhörer, es gibt einen Podcast vom 14.03. Hören Sie sich ihn an. Das ist sehr informativ, was dieser zu diesem Zeitpunkt uns bekannt war. Was hat sich denn jetzt verändert nach diesem Koalitionsausschuss und dem daraus resultierenden Referentenentwurf, Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt? Und nach dem großen Koalitionsburgfrieden?
Also wenn man den Gesetzestext anguckt, dann fehlt eine Seite, wo detailliert für unterschiedliche Heizungstypen Endzeitpunkte für die Nutzung dieser Heizung eingeräumt waren. Das ist jetzt aber nicht entfallen, sondern es ist einfach pauschal der 31.12.2044. Punkt. So. Danach kann in Deutschland keine Gas- und Ölheizung mehr betrieben werden. Und das Hauptproblem ist geblieben, allerdings mit obskuren Sonderregelungen noch ein bisschen gespickt worden, nämlich, dass ab dem 1. Januar 2024 nur noch eingebaut werden darf eine Heizung, die zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben wird, und zwar in alle Gebäude. Also es ist jetzt keine Regelung, die den Neubau betrifft. Da müssen wir gar nicht drüber reden über Neubau. Den kann man ohne Probleme so gestalten, dass man den mit einer Wärmepumpe oder ähnlichem betreiben kann oder dass es fast ein Zero-Energy-Haus ist. Also das ist alles, das ist nicht das Thema. Aber der Bestand hat jetzt das Problem, dass es in 9 Monaten eben einfach die Heizungen, für die die Häuser gebaut worden sind, für die sie konstruiert sind, wo die gesamte Haustechnik drauf abgestellt ist, nicht mehr geben wird, dass sie nicht mehr eingebaut werden dürfen, sondern dass man was völliges anderes einbauen muss. Und das ist ungefähr so, als wenn sie eine Pferdekutsche haben und auf einmal heißt es, sie müssen da jetzt einen Verbrennermotor einbauen. Und dann gibt es ja eben auch verschiedene Elemente. Den Motor können sie nicht vorne an die Deichsel hängen und dann funktioniert die Kutsche genauso, sondern man musste irgendwie umkonstruieren. Und diese Umkonstruktion, die ist das große Problem.
Zumindest ist, um mal auch im Bilde Ihres Vorschlags zu bleiben, wäre es ein wirklich sachdienlicher Hinweis zum Tierschutz. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Das Wesen von Politik ist ja eigentlich das haben Sie schon verstanden mit dem Tierschutz, nee, und dem Pferd. Mit dem Pferd. Naja, lassen wir das.
Damit Sie, ich weiß gar nicht, wissen Sie als Berliner überhaupt, was ein Pferd ist? Ich habe gehört, die Berliner mussten früher auf die grüne Woche gehen, damit die Kinder überhaupt wissen, was eine Kuh und ein Pferd ist. Das ist doch Ihre Generation, oder?
Also Pferd ist meines Erachtens immer noch ein Tier. Ja, ja. Und deswegen haben
wie viele Beine hat das?
Um jetzt, Herr Warnecke.
Herr Flügge.
Nee, werden Sie
also zurück zur Wärmewende.
Zurück zur Wärmewende, da können Sie gedanklich auch noch mithalten. Also, das Wesen von Politik ist es ja im Übrigen auch. Das ist schön, also wir beide müssen darüber lachen. Ja. Das will ich jetzt auch mal betonen für die, die uns nicht sehen.
was eigentlich das alle Wesen, sind.
Das Wesen der Politik ist es ja auch, nach dem harten Ring um ja, den gemeinsamen Nenner und die Kompromisse, Ausnahmegenehmigung, die wir alle so sehr lieben.
Ja.
Nicht. Also die Ausnahmegenehmigung in so ein Gesetz zu packen. Und diese Ausnahmegenehmigungen, die rufen natürlich da teilweise wirklich kuriose sozusagen Stilblüten hervor. Welche Ausnahmegenehmigungen sind es denn jetzt, die der Koalitionsausschuss ja, zur Welt getragen hat?
Das wäre das Interessante. Also der Koalitionsausschuss hat an der Stelle nichts zur Welt getragen. Das heißt, wir reden jetzt über zwei wirkliche Habecksche Schmankerl, so muss man sie ja dann schon bezeichnen. Also zwei Ausnahmeregelungen, die jetzt durch das Bundeswirtschaftsministerium oder Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgenommen worden, offensichtlich in Reaktion auf den Koalitionsausschuss.
Also, Sie waren ja genauso wenig wie ich dabei, also absolut. Wir wissen nicht, aber ja.
Ja gut, aber im Papier steht halt nichts drin zu dem Thema. So, und das eine ist diese der Eigentümer ist 80 Jahre alt Regel, die also besagt, dass die Pflicht zum Einbau einer Heizung mit 65% erneuerbarer Energie nicht besteht, wenn der Eigentümer oder die Eigentümerin zum Zeitpunkt des Einbaus 80 Jahre oder älter ist.
Aber gut, ältere Menschen werden geschützt, ne? Und wenn ich jetzt heute die Zeitung aufschlage, steht da ja relativ lang und breit, dass viele Menschen, die im Eigenheim wohnen und älter sind, quasi ihr einziges Vermögen basiert mehr oder weniger im Groben auf dieser Immobilie, ja, in der wollen sie alt werden, da sind sie vor Miet- und Mietkosten, möglichen Mietkostensteigerungen geschützt. Klar, da muss immer mal wieder ein bisschen was gemacht werden, das schafft man selbst, das schaffen irgendwie die Kinder oder vielleicht mal irgendwie der Handwerker um die Ecke, aber es basiert quasi auf das Vermögen und materielle Dasein basiert auf dieser Immobilie. So, und die werden jetzt davon ausgenommen. Erstmal keine schlechte Sache.
Ja und nein. Also zum einen ist es natürlich ein Stück weit Augenwischerei, wenn wir beiden uns
jetzt in die Augen... Augenwischerei?
Jetzt sind wir wieder beim W, ja. Denn statistisch betrachtet werden wir beide dieses Alter gar nicht erreichen. Es ist also eine Ausnahmeregelung.
Ich hab's vor.
Ich glaube, dass gut 99,9% der Menschen in diesem Land das vorhaben. Das habe ich auch vor und ich freue mich über jeden anderen. Wir wünschen uns gegenseitig.
Aber die Frage ist auch dann, ob die Gesetzgebung dann noch so ist, aber das lassen wir mal beiseite.
Das ist wieder was völlig anderes.
Gehen wir von uns weg.
Genau, also statistisch betrachtet werden wir beiden keine 80 Jahre alt als Männer. Das ist das Erste. Also es ist schon mal eine Ausnahmeregel, die wirklich für einen sehr, sehr kleinen Kreis gilt. Das Zweite ist, die ist ja jetzt schon, wenn man nur eine Sekunde drüber nachdenkt, schreiend bescheuert. Was passiert denn dann, bitteschön, in einem Haus, wo die Menschen eben 75 oder 76 Jahre alt sind und kaum Geld haben? Also die haben keine Ausnahme und haben die volle Pflicht, während der Nachbar, der 81 ist und im Lotto 5 Millionen gewonnen hat, von der Pflicht befreit ist.
Naja.
Was heißt, naja, es
bitte
geht ja
ein bisschen
weiter.
Praxisnah.
Wie sieht's aus in einem Mehrfamilienhaus, wo lauter Eigentumswohnungen sind? Einer ist 80 und die anderen sind drunter. Genau, das ist keine Störung, sondern weiß keiner. Es ist einfach eine schwachsinnige Regelung. Okay. Dann kommen ja noch, was ja auch richtig und gut ist, häufig der Fall, dass Menschen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge das Immobilieneigentum auf die Kinder übertragen. Dann sind sie selbst nur noch Nießbräucher. Dann ist aber Eigentümer derjenige, also die Kinder, aber verpflichtet, das Haus zu unterhalten, sind dann trotzdem die Damen und Herren, die noch drin wohnen. Das heißt, die Sonderregelung mit dem 80 gilt nicht, obwohl finanziell der 80-Jährige der Verpflichtete ist. Also das ist eine Regelung, die nach dem Motto, wir beruhigen die Leute mal ein bisschen, ist mit Verlaub dahingerotzt ist in das Gesetz. Aber ich bezweifle, dass diese Regelung auch vor dem Gleichheitsgrundsatz des Artikel 3, vielleicht sogar schon vor dem Gleichbehandlungsgesetz überhaupt tragbar ist. Sie produziert nur Ungerechtigkeiten und ist eigentlich so ein bisschen, ach Leute, liebes Volk, seid mal ruhig, meckert hier nicht weiter rum, Bürgerinnen und Bürger. Ist doch, für die alten Leute habe ich was getan. Also, wenn man diesen Blödsinn so gesetzlich regeln will, dann muss man ihn wenigstens vernünftig machen. Und dazu würde beispielsweise gehören, dass all diejenigen, die aufgrund der Bankenregulierung Schwierigkeiten haben, einen Kredit zu bekommen im Alter, ausgenommen werden. Da kann man grob sagen, sind alle Rentnerinnen und Rentner. Das wäre ja dann wenigstens noch mal halbwegs gerecht. Aber
okay,
80,
aber
was ist denn
Herr
das
Warnecke, wenn ich jetzt Ihren Worten richtig folge, und ich bemühe mich stets, das zu tun, das heißt, Stichwort Gleichbehandlungsgrundsatz, Haus und Grund wird klagen? Achtung, liebe PressevertreterInnen.
Dieses Gesetz, wenn das, was ich mir beim besten Willen nicht vorstelle, so durch den Bundestag kommt, natürlich gehen wir dagegen vor. So, und das geht ja gar nicht anders. Das ist ja ein Treppenscherz, ja, so wie das geschrieben ist. Sie hatten mich,
ja, aber ich habe jetzt
bin
auch
ich heute so schlecht hab, oder
nein,
haben Sie das?
Ich habe größte
ja nicht zu
Freude
fassen,
daran, oh, Sie zu korrigieren.
Das ist, ich hätte, das, ich leider, hätte Sie nicht
leider,
nach,
ich weiß, muss mich stark zusammenreißen.
Fragen
muss
sollen
mich
dann,
stark ja, zusammenreißen, ja, aber ja.
Ich hatte gar nicht so viel Energie von Ihnen erwartet heute. Jetzt, ich wäre völlig überrannt hier. Ich muss auch zusammenreißen.
Ja, ich meine, das ist eine meiner Stärken, dass ich nicht so lesbar bin.
Ja, genau,
ne?
So ein bisschen antäuschen und dann zack. Ja. Okay. Also die andere Ausnahme, die genauso, ich sag mal, eigentlich bisschen Bürgerverarschung ist die mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot, ja, das reingenommen worden ist. Also Wirtschaftlichkeitsgebot würden wir doch eigentlich sagen, na, eine Ausnahme muss immer dort sein, wo die Eigentümerin, der Eigentümer persönlich aufgrund seiner Einkommenssituation, seiner Vermögensverhältnisse nicht in der Lage ist, diese Pflicht zu erfüllen. Ich möchte übrigens mal einen kleinen Absprung zur Seite machen. Mir wird ständig vorgeworfen, ich würde mit den Kosten übertreiben.
Ja.
Entschuldigung, da kommen wir aber zurück. Genau zu dem Beispiel mit der Pferdekutsche. Natürlich können Sie eine Wärmepumpe beim Händler für 12, 15, 18.000 Euro kaufen. Aber damit ist es eben einfach nicht getan, weil man nicht einfach die eine Gasheizung rausnimmt und die andere reinsetzt. Und die Sache ist erledigt. Das wird ja schon dadurch sichtbar, dass man eben zum Beispiel den Gasanschluss stilllegen muss. Auch das ist ja eine Sache, da darf nicht jeder. Das ist eine besondere Aufgabe, den stillzulegen. Es wird dadurch sichtbar, dass dieses Aggregat draußen am Haus montiert werden muss, man auch einen Wanddurchbruch braucht und. Und deswegen sind die Mehrkosten für den Ersatz einer Wärmepumpe oder einer Gasheizung durch eine Wärmepumpe circa 40.000 Euro über dem einer normalen Gasheizung. So, um die Summe reden wir jetzt also.
Naja, und im schlechtesten Fall merken Sie auf einmal, dass Ihr Haus nicht wirklich dafür geeignet ist und Sie müssen noch Fenster tauschen, nachdämmen oder was auch immer damit.
Da müssen wir gleich noch zukommen. Da kommt nämlich die größte Unverschämtheit bei dem Gesetz. Gut, dass Sie das ansprechen. Aber Sie haben auf jeden Fall einen signifikant höheren Kostenbetrag. Statt eben 15.000 Euro sind Sie bei 50.000 Euro. So, das muss man einfach mal so sagen. Also es wird Menschen geben, die sich das nicht leisten können. Und jetzt sagt dieses Gesetz, ist vollkommen egal, ob Sie als Eigentümerin oder Eigentümer genug Geld haben. Das ist nicht der Maßstab.
Ja.
Der Maßstab soll der Wert der Immobilie sein. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, naja gut, also Sie haben Ihr Einfamilienhaus im Einzugsbereich von Frankfurt, dann kann das dazu führen, dass man sofort sagt, ja, das Haus ist 1 Million Euro wert, das Reihenhaus, dann müssen Sie die 100.000 Euro eben investieren, wenn Sie die Fußbodenheizung machen müssen. Ja. Das ist wirtschaftlich im Sinne des Gag. Wenn Sie da jetzt aber
Im Hunsrück
oder sonst wie, da ist es dann vielleicht wieder ein bisschen anders, da sagt man, das passt. Aber das Entscheidende ist doch, nur weil jemand in einem Reihenhaus in Frankfurt wohnt, wo er vielleicht seit 40, 50 Jahren drin wohnt und heute eine Rente für 1.000, 1.200 Euro bezieht, das ist ja schon eine hohe Rente.
Und das ist
Rente.
Schon viel, ja.
Wie soll man dann diese Mehrkosten tragen können? Und da muss das Individuelle mit rein. Also diese Wirtschaftlichkeitsklausel, die nicht auf den Menschen abstellt, sondern nur auf das Objekt, ist schlicht Augenwischerei.
Okay.
Mit W.
Also
so, und jetzt kommen wir nochmal zu einem
anderen
Thema.
Jetzt möchte ich mal kurz mal in dem Redeschwall unterbrechen. Gut. Also müssen wir jetzt, also ich spare mir jetzt auch die Zusammenfassung, weil wir haben jetzt im Prinzip alles gehört. Und darüber hinaus stelle ich fest, Sie sind auch heute...
Ist das die Abmoderation oder?
Nee, ich habe jetzt das Gefühl gehabt, ich muss auch mal was sagen, auch wenn der Inhalt vielleicht ein bisschen drunter leidet, aber...
Ach, brauchen Sie ein bisschen Lob von mir jetzt an der Stelle?
Nein, okay, ist gar nicht so schwergewichtig, was Sie da heute sagen. Und, also, und im Übrigen, in der Wortwahl sind Sie heute ein bisschen unflätig, aber die Schwäche, die muss ich mir auch häufig zuschreiben. Versuche es aber hier
wäre da färbt, das sind über zwei Jahrzehnte in Berlin. Das ist, tut mir leid.
Ja, gut, muss Ihnen gar nicht leid tun. Wir zeichnen ja auch in Berlin auf. Also, jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Komplex, den ich unbewussterweise in Ihnen entfacht habe, quasi wie so ein weiteres Themenfeuer, nämlich,
oh Gott,
dass es im Prinzip mit der Wärmepumpe in den meisten Fällen auch bauphysikalisch gar nicht ausreicht.
Genau, das ist eins der großen Probleme. Also und da finde ich die Diskussion, die wir in der Öffentlichkeit und der Politik haben, derzeit wirklich auf einem Niveau, das mich ärgert, das muss ich sagen. Also diese Aussage, eine Wärmepumpe funktioniert in jedem Haus. Und wenn man dann widerspricht, heißt es, ach, ist ja unerhört, das stimmt ja gar nicht, Klimaleugner. Die Wahrheit ist natürlich, kann ich auch sagen, man kann mit einem Kanu nach New York paddeln von London aus. Kann man, geht. Ich glaube, hat sogar schon mal jemand gemacht. Die Frage ist, ob das ein Vorgang ist, den die meisten Menschen überleben. Und das glaube ich eben nicht. Und so ähnlich ist das mit einer Wärmepumpe in jedem Haus. Wärmepumpen sind effizient unter sehr, sehr klar definierten Parametern, wie viel Energie entweicht, wie gut gedämmt das Haus ist, die Geschossdecken, welche Heizkörper vorhanden sind. Und es ist, das sage ich auch hier ganz deutlich, überhaupt keine Frage, dass es jede Menge Gebäude gibt, in denen man eine Wärmepumpe nicht nur gut, sodass es eben auch warm ist, sondern auch sehr wirtschaftlich betreiben kann. Jetzt kommt das unvermeidliche Aber. Es gibt eben auch genug Gebäude, in denen der Betrieb einer Wärmepumpe erstens dazu führt, dass es nicht richtig warm wird und zweitens dazu führt, dass es unwirtschaftlich ist, weil man auch viel mehr Energie verbraucht. Und damit ist es nicht nur unwirtschaftlich, sondern auch ineffizient. Wenn die Energie zu 100% aus Erneuerbaren käme, würde es ja auch noch sein. Aber wir alle wissen,
im Winter wird problematisch.
Kohle. Es ist also noch nicht mal klimafreundlich. So, und diese Wahrheit.
Kohleverstromung, ja.
Kohleverstromung, genau. Und diese Wahrheit, da wird es richtig bitter. Die wird mit Blick auf selbstnutzende Immobilieneigentümer und Einfamilienhäuser in dem Gesetz überhaupt nicht aufgegriffen. Es ist für diese Einfamilienhäuser überhaupt kein Maßstab, ob es ineffizient ist, eine Wärmepumpe zu betreiben oder nicht. Und jetzt kommt das wirklich Krasse. Und das muss man mal sehen. Aber es gibt eine sogenannte Mieterschutzklausel. Und diese Mieterschutzklausel macht es möglich, dass Eigentümer keine Wärmepumpe einbauen können, beziehungsweise auf den Kosten sitzen bleiben, wenn sie Wärmepumpen in Gebäude einbauen, wo Mieterinnen und Mieter mit einer ineffizienten Wärmepumpe leben müssten. Das heißt, gegenüber Mieterinnen und Mietern wird das Problem gesehen und mit einer Mieterschutzklausel zulasten des Eigentümers geregelt.
Verstanden.
Für selbstnutzende Immobilieneigentümer gilt einfach der Zwang. Punkt. Und das ist eine Unverschämtheit. Und soll mir noch mal einer sagen, die Grünen wären nicht gegen das Einfamilienhaus. Das Gesetz ist ein Anti-Einfamilienhausgesetz. Das muss man klar
ja,
so sagen.
Jetzt, also ich meine, es gilt ja von der Bundesregierung, von allen übrigen in der Bundesregierung, der Grundsatz, der Leitsatz, Efficiency first, ja, Effizienz zuerst. Mhm. So, der wurde ja, glaube ich, irgendwie sogar im Koalitionsvertrag so vertreten. Ne? Also eigentlich müssen wir daran gehen, wo es auch im Individualfall am besten, was da so am besten passt. Also sich auch technologieoffen zu zeigen, so wie die FDP ja behauptet hat, sei das Gesetz. Hört sich aber nicht so sehr danach an.
Überhaupt nicht. Also verschiedene Beispiele. Man kann Biogas verwenden. Aber als Vermieter muss man den Mehrpreis für das Biogas bezahlen. Übrigens als Selbstnutzer ist das schon wieder völlig egal. Also werden Sie als vermietender Eigentümer niemals Biogas einsetzen, weil Sie die Kosten überhaupt nicht vorhersehen können. In der Theorie können Sie grünen oder blauen Wasserstoff benutzen. Nur wie sehen sollen Sie den bitte schön in das Gasnetz reinbekommen?
Ja, ja.
Also gut. Auch das wieder nur Theorie. Ja. Und wenn Sie dann so Stück für Stück die ganzen Technologien, wie sie wieder eingeschränkt werden, wegschneiden, dann bleibt im Endeffekt Fernwärme oder Wärmepumpe und das war's. Also
die Pelletheizung ist jetzt wieder drin, ne?
Sie ist zumindest nicht mehr verboten, außer für den Neubau. Da darf man sie nicht mehr einbauen. Sie kann also drin bleiben und sie gilt noch als erneuerbare Energie, aber ist es im Prinzip ein Auslaufmodell. Wer sie jetzt hat, hat gerade noch mal Glück gehabt. Wer sie noch einbauen will, ist raus.
Sie erinnern sich, wer sie hat, ne?
Nee.
Also wir haben vor kurzer Zeit in unserem Teil 1 des Wärmewende-Podcasts drüber gesprochen. Können Sie sich noch erinnern?
Nee.
Staatssekretär Greichen.
Ach, was, ehrlich?
So, ich dachte, Sie jetzt. Nee, also ich meine, ich muss Sie vielleicht dann nochmal wieder zurückholen. Ne? Also genauso haben Sie reagiert, als ich das vor kurzer Zeit, nämlich am 14. März, gesagt habe. Er hat es nämlich gesagt, jetzt Disclaimer für alle die aufmerksamen ZuhörerInnen, die sich natürlich daran im Gegensatz zu Ihnen als Teilnehmer dieses Podcasts noch erinnern können. Er hat das 2020 auf dem Zentralverbandstag von Haus und Grund in der Podiumsdiskussion mit Ihnen gesagt, dass er in einem mit einer Baugruppe ein Mehrfamilienhaus gebaut hat.
Mit einer Pelletheizung.
Und sagte, dass er damals 2020, da war er noch Chef der Agora Energiewende, auch weiß, dass das möglicherweise nicht so eine super Entscheidung war, aber damals bei dem Bau war das eine ganz gute Entscheidung. Das heißt,
Gemeckere von Haus und Grund hat aber aus dieser Chance heraus das Gesetz jetzt so geändert, dass er selbst von seinem Gesetz nicht betroffen ist. Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Das weiß ich nicht. Also als wir am 14. März darüber gesprochen haben, da war die Pelletheizung noch nicht drin. Lieber Herr Staatssekretär Greichen, wir wissen, dass Sie uns manchmal zuhören. Wenn das alles nicht so richtig sein sollte, melden Sie sich gerne und wir stellen das auch richtig. Aber meine Erinnerung, die in der Regel fantastisch ist, auf jeden Fall nachgewiesenermaßen besser als Ihre.
Ja, definitiv. Ne? Ich werde das natürlich nur verifizieren, aber ansonsten.
Standleitung ist ja, also vielleicht nicht Standleitung ins Bier. Ach ja, das ist vielleicht doch mal ein ganz guter Punkt. Sie haben sicherlich Ihre ganzen Bedenken dem BMWK auch über verschiedene Kommunikationswege, sei es vielleicht sogar über die Presse, mitgeteilt. Also Sie haben jetzt keine Standleitung da rein, aber Sie kommunizieren ja miteinander, in welcher Form auch immer. Was kommt denn da zurück?
Das haben wir auf dem Tisch liegen. Also ich sage jetzt mal so, der Wille im BMWK auf die Bürgerinnen und Bürger zu achten, ist jetzt nicht sonderlich ausgeprägt. Die Linie ist, glaube ich, auch das ist ja kein Geheimnis, die ist klar. Im Prinzip geht es in Richtung Wärmepumpe oder Fernwärme. Das ist das, was gewünscht ist. Und der Klimaschutz wird an der Stelle ganz nach vorne gesetzt. Und das Thema, also ich finde, um das mal abzuschließen, auch im Gesetzentwurf steht drin, was ich die ganze Zeit sage, dass 11% des CO2-Ausstoßes vom Gebäudebestand verursacht wird, beziehungsweise davon, dass der Gebäudebestand belebt wird. Die Häuser stoßen ja nichts aus, sondern erst die Menschen, die die Häuser benutzen. 11%. Und jetzt geht das los mit Hunderten von Milliarden Euro, die investiert werden müssen, obwohl es in Deutschland nur ein Anteil von 11% ist. Aber es ist ein Anteil, der, glaube ich, für das Wichtigste überhaupt steht, nämlich, dass wir ein warmes Dach über dem Kopf haben. Und dass man da so auf diesen Sektor eingeht, anstatt die low-hanging fruits in anderen Bereichen erstmal entgegenzunehmen, das verstehe ich beim besten Willen nicht. Sag ich ganz offen und ehrlich.
Herr Warnecke, ich habe Ihnen die Frage schon letztes Mal gestellt, aber jetzt gewinnt sie neue Aktualität, nämlich was sollen die Menschen jetzt vor dem Hintergrund auch der Änderung machen?
Ruhe bewahren. Das ist jetzt erstmal das allererste. Das Gesetz muss noch durch den Deutschen Bundestag. Es soll nach meinem Kenntnisstand Ende April vom Bundeskabinett, also der Bundesregierung, verabschiedet werden. Egal, was die ganzen Verbände jetzt an sachdienlichen Hinweisen zur Verfügung stellen. Ich glaube nicht, dass es da nochmal groß geändert wird. Dann geht es in den Deutschen Bundestag. Und es soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden. Und in dem Moment, wo wir das haben, den Beschluss in der Sommerpause, haben wir überhaupt Grundlagen, auf denen man agieren kann. Und bis dahin würde ich jetzt erstmal Ruhe bewahren. Muss man einfach so sagen. Wer jetzt sagt, ich habe eine 30 Jahre alte Heizung, ich will mir sowieso nochmal eine neue Gasheizung kaufen und egal wie sich der Gaspreis entwickelt, das Risiko fahre ich, der kann auch schnell eine bestellen. Ich weiß, sollte man nicht sagen, sage ich aber gerne, die Unbequemlichkeit gönne ich mir. Aber man sollte jetzt nicht hingehen und sagen,
und
ich weiß nicht.
Und möglicherweise gucken, ob die dann auch für grünen Wasserstoff oder
das ist, unbedingt, aber wird einem nicht helfen, weil die wenigsten werden da jemals rankommen. Aber das Entscheidende ist eben, jetzt nicht sagen, oh, meine ist vielleicht 15 Jahre alt, die Heizung, ich kaufe jetzt auf jeden Fall eine neue. Das ist erstmal nicht angetan. Denn eins ist auch klar, die Bundesregierung, obwohl sie jetzt detailliert regelt, wie wir vorzugehen haben, lässt ja nicht von der Alternative, die man nicht als Add-on, sondern eigentlich als Alternative hätte, nämlich die CO2-Bepreisung ab. Das heißt, das Gas wird immer teurer werden. Auch das ist ja ein ganz, ganz, ganz windiges Vorgehen hier von Robert Habeck. Um zu errechnen, dass es wirtschaftlich ist, packt er ja den CO2-Preis obendrauf und macht die fossilen teurer. Das ist ja sozusagen er persönlich
macht
es erst wirtschaftlich und begründet dann seinen Gesetzentwurf damit. Also ganz ehrlich, geht eigentlich gar nicht. Aber wie dem auch immer sei, man muss da sauber kalkulieren. Und für eine Kalkulation braucht man eine Grundlage und dafür muss man erstmal das Gesetz abwarten. Das ist das A und O. Und alle diejenigen, die jetzt wissen, dass sie ein Haus haben, das Niedertemperatur geeignet ist, die können sich schon mal Gedanken darüber machen, ein Angebot einholen, wenn das jetzt irgendwann ansteht. Wie teuer wäre der Einbau einer Wärmepumpe? Und bei einem Niedertemperatur geeigneten Haus, da kann man zu anderen Preisen rangehen. Und
wer sagt mir das?
Das kann Ihnen sehr gut entweder ein Energieberater sagen oder wenn Sie einen Heizungsinstallateur des Vertrauens haben, wird das auch sagen. Es sollte natürlich einer sein, der auch mit Wärmepumpen umgeht. Viele Installateure haben ja das Problem, die sind ja jetzt Jahrzehnte auf Gasheizung
eingestellt. Ja,
Und wenn die jetzt niemanden haben, der Wärmepumpen einbauen kann, ich kann es nachvollziehen, kein Vorwurf an die Installateure. Aber wenn die jetzt sagen, ach, nehmen Sie doch lieber nochmal so eine gemischte Heizung, ist es für die natürlich besser. Aber wer kann, sollte gleich auf 100% Erneuerbare gehen. Hybrid ist immer in der Summe teurer, als wenn man nur eine Sache hat. Auch das ist eine ganz wichtige Kiste. Also dann darauf marschieren und dann diejenigen, die in Lagen sind, wo sie sagen, Mensch, ich bleibe noch lange im Haus oder meine Kinder werden das übernehmen oder ich habe auch noch ein bisschen Geld auf der Kante, wo ich sage, das möchte ich jetzt nochmal investieren, weil das Haus eine Zukunft hat. Die können sich natürlich auch mal überlegen, ob sie so Stück für Stück mit Maßnahmen das Haus Niedertemperatur fertig machen, um dann irgendwann umsteigen zu können.
Und Stichwort noch, individueller Sanierungsfahrplan.
Genau, wenn man an den
Rand kommt, lassen durch den Energieberater.
Genau, dann wäre es super. Und last but not least, die einfachste Lösung ist natürlich die Flucht in die Fernwärme. Ist nicht unbedingt billig, bietet sich aber gerade bei Mehrfamilienhäusern an, also Wohnungseigentümergemeinschaften oder Eigentümer, die ein ganzes Mehrfamilienhaus haben, gucken, ob da die Möglichkeit besteht, an die Fernwärme angeschlossen zu werden. Die ist ja nun Kraft Gesetzes dann in Zukunft klimaneutral, das hatten wir schon. Wenn man dann da angeschlossen ist, hat man Ruhe, dann ist nämlich der Betreiber
Versorger des
Fernwärmenetzwerks in der Pflicht und nicht der Eigentümer.
Das war doch jetzt tatsächlich nochmal richtig gewinnbringend nach hinten raus,
Herr Warnecke. Endlich mal, naja. Die letzten 2 Minuten waren gewinnbringend.
Wobei, jetzt möchte ich nochmal mit einem Thema schließen, was dann da doch nicht so lustig ist. Also Herr Warnecke, Sie haben ja festgestellt, dass wir beide möglicherweise, keine Ahnung, ob Sie da mit Blick auf die Sterbetafel diese Prognose hervorgeholt haben, das 80. Lebensjahr nicht erreichen werden. Und
nee, ich habe gesagt statistisch. Erreichen wir das nicht. Und in der Tat,
also Sterbetafel, ne?
die Männer in Deutschland sterben tatsächlich mit, wenn ich es richtig erinnere, 79, und Jahren, aber werden eben statistisch betrachtet im Schnitt nicht 80 Jahre alt.
Also Herr Warnecke, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, anstelle eines einer Flasche oder eines Glases Wein,
Nein, wir bleiben beim Wein.
Also mein Vorschlag wäre jetzt gewesen, da kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich bin ja ein sehr ambitionierter Jogger und Läufer und ich weiß, Sie sind ja auch Läufer, der gerne größere Ambitionen hätte. Und
sagen Sie doch einfach ambitionsloser Läufer oder so.
Würde Sie gerne einladen dann zu einer gemeinsamen Runde, um diesen Tag ausklingen zu lassen.
Wunderbar, können wir uns jetzt schon verabreden. Wir nehmen den 12. Mai, Freitag den 12. Mai, 7 Uhr morgens.
Warum? Was ist da?
Ist schon festgelegt, der Lauf S-Bahnhof Friedrichstraße.
Also.
Ja, geht's aus. Also mal gucken, was Sie dann da reißen. Ich freue mich, Sie zu sehen.
Alles Gute, Herr Warnecke. Vielen Dank.
Alles klar. Tschüss.